Herr Jesus, auch gerade im Abendmahl danken dir für dein Vorbild, dass du für uns, wie wir jetzt auch gerade im Abendmahl uns daran erinnert haben, nicht nur Leid auf dich genommen hast, Herr, du bist selbst zur Sünde geworden. Du hast dich entäußert, du hast die Herrlichkeit beim Vater verlassen, hast für uns gelitten, bist für uns in den Tod gegangen. Hab herzlich Dank für dein stellvertretendes Sterben und Auferstehen, damit wir nicht in den Tod bleiben müssen und in dir, die wir glauben, auferstehen dürfen. Hab Dank, Herr, dass du uns jetzt auch die Kraft und auch die Würde verleihst, für dich zu leben. Und darum bitten wir dich, dass du uns hilfst, jetzt auch bei der Predigt, mir beim Reden, uns beim Hören, dass wir von deinem Wort lernen. Hilf uns durch deinen Geist. Amen. Die größte verfolgte Glaubensgruppe. Christen bilden nach Erkenntnissen von Open Doors in absoluten Zahlen gemessen mit Abstand die größte aus Glaubensgründen verfolgte Gruppe. Über 260 Millionen Christen sind aufgrund ihres Glaubens und ihres Bekenntnisses zu Jesus Christus einem hohen bis extremen Maß an Verfolgung ausgesetzt. Christen leiden in vielen Ländern nicht nur an einem Mangel an Religionsfreiheit, ihnen wird auch eine Vielzahl grundlegender Menschenrechte vorenthalten. Besonders zu nennen ist das Recht auf den Schutz vor willkürlicher Verhaftung, das Recht auf ein faires Verfahren, Recht auf Zugang zu Gerichten, Gleichheit vor dem Gericht, Recht auf Familie, die Minderheitenschutzrechte, die Rechte von Frauen, die Rechte von Kindern, Probleme von Menschenrechtsverteidigern und nicht zuletzt das Folterverbot. So steht es in dem alljährlichen Bericht von Open Doors zur weltweiten Christenverfolgung. In Deutschland sind wir selbstverständlich von solchen Zuständen, wie sie in über 60 Ländern der Erde zum Alltag gehören, weit entfernt. Das ist mir klar. Und trotzdem gibt es auch bei uns in Deutschland schon einen latenten Kampf gegen die Christen. Vielleicht als erstes zu nennen, eine massive Einschränkung der Meinungsfreiheit, ja, indem man brutal angegriffen wird, wenn man sich zu biblischen Aussagen und Prinzipien öffentlich stellt. Ich erinnere mal an den Fall von Wilfried Block vor einigen Jahren oder Olaf Latzel ist vielleicht manchen ein Begriff und es gibt mit Sicherheit noch viele weitere Beispiele. Oder aber auch, und das findet mehr im Verborgenen statt, es gibt einen Eingriff in auch unsere Rechte. Ich will nicht zu juristisch sein, aber ich habe das mal von jemandem gelernt, man nennt das präkanonisches Recht. Niemand von uns und auch der Staat verleiht uns das Recht, Kinder zu haben, Kinder zu bekommen oder auch Kinder zu erziehen. Das ist ein sogenanntes präkanonisches Recht. Und genau solche Rechte werden auch gerade in Deutschland in jüngster Zeit angegriffen. Ja, ich habe erst jetzt im Urlaub mit einer Grundschullehrerin gesprochen und sie hat mir bestätigt, vor wenigen Jahren wurde ihnen die Verordnung gegeben, dass sie oder bestärkt sogar, dass sie einen Erziehungsauftrag haben. Sie haben nicht nur einen Lehrauftrag, die Grundschullehrer in, das war Nordrhein-Westfalen, aber wahrscheinlich gilt das in vielen Ländern, haben mittlerweile einen Erziehungsauftrag, der nach unserer Überzeugung und nicht nur nach christlicher Überzeugung, auch übrigens, wie viele Menschenrechtler glauben, ein präkanonisches Recht ist, dass der Staat dort keinen Zugriff haben sollte. Vielleicht noch ein letztes Beispiel. Viele von uns haben schon Herabwürdigungen erlebt, wenn man sich outen muss als jemand, der nicht zu den zwei großen Kirchen in diesem Land gehört. Ja, für wenige Deutsche ist es vorstellbar, dass man auch Christ sein kann und nicht zu einem der beiden großen Kirchen gehört. Und dann mussten auch schon einige von uns zumindest Herabwürdigung oder Ausgrenzung erleben. Und egal, welche genaue Vorstellung du von der Endzeit hast, von den letzten Dingen, in welcher Reihenfolge sie ablaufen werden, wir wissen, und gerade auch hier aus dem Timotheusbrief, die Liebe wird erkalten, die Zustände werden schlimmer werden und auch der Umgang mit Christen, auch in den westlichen Ländern, wird rauer werden. Als Paulus dem Timotheus diesen Vers hier schreibt, alle aber auch, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden, da hat er selbst seine Verfolgung als Beispiel genannt, wenige Verse vorher, die er auf der ersten Missionsreise erlebt hat. Hier im Vers 10 und 11 sagt er, du aber bist meiner Lehre gefolgt, meinem Lebenswandel, meinem Vorsatz, meinem Glauben, meiner Langmut, meiner Liebe, meinem Ausharren, meinen Verfolgungen, meinen Leiden, die mir in Antiochia, in Ikonion, in Lystra widerfahren sind. Diese Verfolgung ertrug ich und aus allen hat der Herr mich gerettet. Alle aber auch, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Ich möchte uns an der Stelle einfach nochmal mitnehmen auf diese erste Missionsreise, um besser zu verstehen, von welcher Verfolgung Paulus dort spricht. Paulus war zu dem Zeitpunkt zwischen 11 und 14 Jahren gläubig. Er war schon viele Jahre in dieser Gemeinde in Antiochia. Das ist nicht dieses Antiochia, was hier in Vers 11 genannt wird. Das ist das Antiochia in Pisidien. Er war in Antiochia, was heutiges Syrien ist. Ich glaube, ihr seht jetzt auch die Karte. Und auf der ersten Missionsreise, ihr habt es ja auch, wenn ihr das Blatt in die Hand nehmt, auf der Rückseite, wenn ihr das hier am Beamer schlecht sehen könnt, könnt ihr das auch auf eurem Blatt sehen. Auf der ersten Missionsreise werden sie ausgesandt von dieser Heimatgemeinde in Antiochia und sie gehen das Festland entlang nach Seleucia. Das ist hier ganz in der Nachbarschaft von Antiochia. Und dann nehmen sie ein Boot, segeln nach Zypern, nach Salamis und dort verkündigen sie das Evangelium und es heißt ausdrücklich in der Synagoge. Paulus hat nicht irgendwo eine Hintertür gesucht oder irgendwo versucht, im Verborgenen das Evangelium zu verkünden, sondern er geht an den öffentlichsten Ort, den die Juden damals kannten, in die Synagoge und er verkündigt dort das Evangelium. Dann durchziehen sie die ganze Insel bis auf die Westseite, bis nach Paphos und auch dort verkündigen sie das Evangelium. Wir können jetzt nicht die ganze erste Missionsreise im Detail anschauen, aber ich fand sehr interessant beim Lesen von Apostelgeschichte 13, was das erste Wunder auf der ersten Missionsreise war. Ja, wir wollen heute nicht von Wundern sprechen, heute geht es von Verfolgung. Aber das erste Wunder war keine Heilung. Das erste Wunder war, dass Paulus einen falschen Propheten mit Blindheit geschlagen hat. Ja, ist nicht unser Thema heute, aber das für diejenigen, die glauben, es gäbe heute noch Apostel oder diese Gabe der Wunder. Ich glaube, dass Gott heute noch Wunder tut, aber nicht in der Art wie hier in der Apostelgeschichte. Von Paphos reisen sie dann ab und kommen nach Perge, also segeln nach Norden, hier nach Perge. Perge gibt es heute nicht mehr, nur noch als Ruinenstadt. Aber wenn ihr mal Urlaub in Kaleci oder in Antalya macht, dann habt ihr es ganz nah nach Perge und könnt euch diese Ruinenstadt noch anschauen. Und dann geht's weiter auf dem Landweg nach Antiochia in Pisidien. Also nicht das Antiochia, wo Paulus viele, viele Jahre gedient hat und wo sie dann ausgesandt wurden von den Gläubigen als Missionare, sondern sie kommen nach Antiochia in Pisidien. Und was machen sie dort? Sie verkündigen dort am Sabbat, am höchsten Feiertag in der Woche der Juden, in der Synagoge das Evangelium. Ihr müsst euch vorstellen, was für ein Frontalangriff eigentlich. Ja, sie waren sich aber nicht zu schade. Sie gingen ganz öffentlich am Sabbat in die Synagoge und verkündigten das Evangelium. Und am nächsten Sabbat tun sie das Gleiche wieder. Ja, nicht, dass sie dann irgendwo im Verborgenen weiterarbeiten in der Stadt, sondern sie verkündigen wieder in der Stadt das Evangelium. Da sehen wir dann zum ersten Mal vom heftigen Widerstand, Vers 45, wenn ihr in der Apostelgeschichte seid, Apostelgeschichte 13, Eifersucht macht sich breit, die Juden fangen an, Paulus und Barnabas zu lästern. Was machen sie? Sie sprechen weiterhin freimütig über das Evangelium. Und viele aus den Nationen kommen zum Glauben und das Wort des Herrn breitet sich in der ganzen Gegend aus. Die Juden zetteln dann einen Aufstand gegen die Apostel an und zwingen sie auf diese Art und Weise zum Verlassen der Stadt. Paulus und Barnabas gehen weiter von Antiochia rüber nach Ikonion. Was machen sie in Ikonion? Sie predigen wieder öffentlich in der Synagoge das Wort vom Herrn, das Wort vom Kreuz, sie verkündigen das Evangelium und viele Menschen, Kapitel 14, Vers 1, kommen zum Glauben. Auch dort wieder ein heftiger Widerstand. Die ungläubigen Juden machen Stimmung, auch unter den Nichtjuden. Und das ist ja die Mehrzahl in der Stadt. Und hetzen die Menge gegen Paulus und Barnabas auf. Das hindert sie aber nicht, so lange wie möglich in der Stadt zu bleiben. Vers 3 von Kapitel 14, tun dort viele Zeichen und Wunder und viele Menschen kommen zum Glauben. Aber dieser Freimut der Apostel, öffentlich das Evangelium zu verkündigen, das bringt letztendlich so ein heftiges Bestreben von den Nationen und den ungläubigen Juden wie den Obersten, dass sie sogar Paulus und Barnabas töten wollen. Der Widerstand wird so groß, dass sie dann erst, wo sie um ihr Leben fürchten müssen, weitergehen von Ikonium runter nach Lystra. Was machen sie in Lystra? Sie verkündigen ganz öffentlich, nicht im Verborgenen, nachdem sie jetzt schon so viel Widerstand erfahren haben und um ihr Leben bangen mussten, sie gehen an den öffentlichsten Ort und verkündigen das Evangelium. Sie tun sogar ein Wunder in Lystra, was so aufsehenerregend ist, dass sie als Götter verehren wollen. Also da war wirklich Aufruhr in der Stadt und es war sehr, sehr, und das ist ein Stichwort für uns, öffentlich. Nicht im Verborgenen, öffentlich. Aber ganz unerwartet kommen diese böswilligen Juden aus den Städten vorher, also aus Ikonium und Antiochia, die reisen den Aposteln nach Lystra und zetteln so eine Verfolgung an in der Stadt, dass sie Paulus steinigen. Sie steinigen ihn und schleifen ihn als vermeintlich Toten aus der Stadt hinaus. Ich kann auch darauf jetzt nicht eingehen, ich habe mir Gedanken gemacht, vielleicht ist da sogar, es ist auf jeden Fall ein Wunder geschehen, dass Paulus aufstand. Warum? Weil der Text sagt, am nächsten Tag zieht er weiter runter, das seht ihr hier oben, nach Derbe. Also wenn jemand, die Juden waren Profis im Steinigen. Ja, die wussten, wie man Menschen steinigt und wussten auch, wann jemand tot ist. Ich will nicht jetzt was sagen, was nicht im Text steht, dass Gott ihn zum Leben erweckt hat, aber ein Wunder ist auf jeden Fall geschehen. Der Mann steht auf und geht weiter. Und was macht er in Derbe, nachdem er gesteinigt wurde? Er verkündigt, nicht im Verborgenen, ganz öffentlich und freimütig, das Evangelium. Aber es kommt noch, jetzt müssen wir doch mal zurückgehen, wenn ihr wollt, in Apostelgeschichte, wenn ihr nicht aufgeschlagen habt, in Apostelgeschichte 14. Aber es kommt noch heftiger, Vers 21 sind wir jetzt. Und als sie in jener Stadt das Evangelium verkündigt und viele zu Jüngern gemacht haben, was macht dann dieser Apostel? Er kehrt zurück dahin, wo die Juden lebten, die ihn gerade zu Tode bringen wollten. Er kehrt zurück nach Lystra, nach Ikonion und nach Antiochia. Was für ein Glaubensmut dieses Apostels Paulus. Und was macht er dort? Vers 22, sie stärkten die Seele der Jünger und ermahnten sie, im Glauben zu verharren und sagten, und das ist wirklich ein Höhepunkt, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes hineingehen müssen. Wenn es damals jemanden gab, der besser das hätte bezeugen können, es war der Apostel Paulus. Ja, er sagt jetzt, in den Städten, wo die Verfolgung am schlimmsten war und die ihm nachgereist waren und die ihn gesteinigt haben, da sagt er den jungen Christen, ihr Lieben, wir müssen durch Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Die Nachfolge ist kein Spaziergang. Und das gilt für diese über 60 Länder auf der Erde ganz heftig, Nordkorea als erstes, aber auch Länder, die uns sehr nahe stehen, weil wir dort Menschen unterstützen. Pakistan ist, glaube ich, auf Platz 6 ungefähr in diesem Weltverfolgungsindex. Ja, Afghanistan ist auf Platz 2. Aber das ist nicht nur dort, sondern es heißt, alle aber in unserem Text, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Alle aber. Das heißt, auch du und ich müssen uns darauf einstellen, dass wir heute schon latent oder verborgen, vielleicht in Zukunft etwas offener sogar und heftiger für unseren Glauben Opfer zu bringen haben. Paulus bezeugt das diesen Junggläubigen, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen müssen. Er reist dann auf dem gleichen Weg zurück, deswegen diese beiden Linien und immer dieser Doppelpfeil. Also hier in Antalya, also da steht Attila, das ist das heutige Antalya. Ja, da könnt ihr heute noch wirklich auf den Spuren des Apostels Paulus laufen. Kaleci ist die Altstadt von Antalya. Ihr wisst, dass ich die sehr gut kenne. Da gibt es noch ein Hadrian-Tor. Das ist leider ungefähr 100 Jahre nach Paulus erst gebaut worden. Also die Stufen darunter sind nicht von Paulus betreten worden. Aber das Niveau, ja, das ist so ungefähr 2 Meter unter der heutigen Stadt, das ist das Niveau, auf dem der Apostel damals auch lief. Ja, also ich ermutige euch, ja, geht nach Israel, seid auf den Spuren des Herrn Jesus, aber geht auch ruhig mal in solche Städte und schaut, wie Paulus dort gewirkt hat. Ein paar Beobachtungen an der Stelle und dann wollen wir zu dem Kern der Predigt kommen. Der Kern wird sein, 7 Ermutigungen für entmutigende Zeiten. 7 Ermutigungen für entmutigende Zeiten. Aber ein paar Beobachtungen hier zu Paulus. Paulus war selbst vorher, wir sind ja hier ungefähr 14 Jahre nach seiner Bekehrung, 11 bis 14 Jahre, das weiß keiner so ganz genau, aber auf jeden Fall ist es eine längere Zeit. Und Paulus war ja vorher selbst an der Stelle derer, die ihn jetzt gesteinigt haben. Paulus hat ja vorher die Männer und Frauen verfolgt. Ja, das Bild können wir jetzt wegnehmen. Paulus hat ja vorher die Gemeinde bis aufs Äußerste verfolgt. Er war sehr wohlwollend der Steinigung des Stephanus gegenüber. Er hat sich Briefe geholt und er hat Männer ins Gefängnis gesetzt und hat zugesehen, wie sie zu Tode gekommen sind um ihres Glaubens willen. Und es ist interessant, dass Paulus jetzt hier, wo er selbst Opfer der Verfolgung ist, kein böses Wort über seine Peiniger verliert. Merkt ihr das? Er kümmert sich gar nicht um seine Peiniger. Ich will nicht sagen, dass sie für ihn nicht existierten, aber es scheint fast so. Er kümmert sich um die Junggläubigen und sagt ihnen, ihr Lieben, das ist normal. Wir müssen auf dem Weg von Bedrängnissen in das Reich Gottes eingehen. Die Nachfolge, auch in Deutschland, muss kein Spaziergang sein. Er wusste, dass die, die ihn verfolgen, letztendlich einer Täuschung erlegen sind. Sie haben Eifer, aber sie haben falschen Eifer. Und wenn du heute, und ich sage ja, unsere Verfolgung, wenn wir überhaupt das Wort in den Mund nehmen dürfen, ist nichts im Vergleich zu Nordkorea oder Städte wie Afghanistan und Pakistan. Aber wenn du heute doch etwas benachteiligt wirst, um deines Glaubens willen, wenn du mal geschnitten wirst, ja, weil du zu einer freien Gemeinde gehörst, und damit meine ich nicht nur euch hier in der Bibelgemeinde, sondern grundsätzlich jeden, der sich zu einer freien Gemeinde bekennt, das sollte uns nicht überraschen. Und wir sollten auch nicht abfällig oder böse über die denken, die so etwas sagen. Sie wissen es nicht besser. Sie können es nicht besser wissen. Ja, Paulus hatte viel Barmherzigkeit über diejenigen, die so gedacht haben und die ihn sogar ums Leben verfolgt haben. Er hat keine Gedanken der Rache gegen diese Menschen. Ein zweiter Punkt, eine zweite Beobachtung hier an dem, wie Paulus sich verhalten hat. Drohende Verfolgung hat Paulus nie dazu verleitet, im Verborgenen zu operieren. Ja, wir haben das im Schnelldurchlauf auf der ersten Missionsreise gesehen. Ja, das ging relativ gut auf Zypern los. Ja, da lesen wir noch nichts von Verfolgung. Scheinbar haben die Zypern das Wort Gottes wohlwollend angenommen. Aber sobald sie dann nach die heutige Türkei kommen, also nach Antiochia, nach Ikonion oder nach Lystra, heftige Verfolgung. Aber diese heftige Verfolgung hat Paulus nie dazu geführt, irgendwie anzufangen, sich zu verstecken oder ins Verborgene zu gehen. Ihr Lieben, wir sind weit weg von Verfolgung, von dieser Verfolgung, die die Christen damals erlebt haben oder diese Verfolgung, die heute in vielen Ländern geschieht. Aber ich will uns heute schon mal prophylaktisch zurufen, wir dürfen uns nicht wegducken. Wir dürfen uns nicht dafür schämen, dass wir Christen sind, die an den Herrn Jesus Christus glauben, der für uns gestorben, auferstanden ist und der uns eines Tages zu sich nehmen wird und der einzige Weg ist, um mit einem heiligen, lebendigen Gott versöhnt zu werden. Wir dürfen uns nicht dafür schämen, ich werde jetzt mal ein bisschen konkreter, heute hier öffentlich zu sitzen. Du verkündigst das Evangelium allein schon durch die Tatsache, dass du dich in diesem Gottesdienst durch deine Anwesenheit zu dem Herrn Jesus und seinem Evangelium stellst. Dafür, ihr Lieben, dürfen wir uns niemals schämen. Paulus hat ganz anderes erleben müssen, hat um sein Leben fürchten müssen. Und er war sehr, sehr mutig, überaus mutig, fast unglaublich mutig. Ja, und darüber wollen wir in der Predigt nachdenken. Wie kam das, dass er so mutig war? Ihr Lieben, wir müssen und dürfen niemals zurückstehen und müssen öffentlich für den Herrn Jesus, und wenn es nur einfach durch unsere Anwesenheit hier ist, aber auch auf den Märkten, ja, oder im persönlichen Gespräch, wir müssen öffentlich Zeugnis ablegen für das, was Christus an uns getan hat. Und noch eine dritte Beobachtung: Für den Herrn Jesus und das Evangelium zu leiden, war damals offensichtlich keine Selbstverständlichkeit. Und ich mache dir heute keinen Vorwurf, es ist heute auch keine Selbstverständlichkeit. Versteht, Paulus geht auf dem gleichen Weg zurück, den er gekommen war. Er geht in die Gemeinden, wo er gepredigt hat, wo er das Evangelium verkündigt hat. Und in diesen Gemeinden sagt er den Geschwistern, ihr Lieben, wir müssen durch Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Das war nicht selbstverständlich. Versteht ihr? Er musste sie ermahnen, er musste sie ermutigen. Das gehört zur Nachfolge dazu. Damit müsst ihr rechnen, dass sie um des Glaubens willen verfolgt werden. Und jetzt schaut den 2. Timotheusbrief an. Diese erste Missionsreise, die war wahrscheinlich ungefähr im Jahre 47 nach Christus und hat nur 2 Jahre gedauert. Übrigens, wir können keine Exkurse machen, wir haben sehr spät mit der Predigt angefangen, aber nur mal so als Hinweis an euch, auf dem Hinweg predigen sie das Evangelium, auf dem Rückweg setzen sie Älteste ein. Und die ganze Reise hat nur 2 Jahre gedauert. Ja, die Anforderungen von 1. Timotheus 3 und Titus 1 sind da. Wir müssen Männer suchen, die diese Charakteranforderungen haben. Aber ihr Lieben, ihr dürft die Latte auch nicht ins Unermessliche legen. Auch ein Ältester dient aus Gnade. Auch ein Ältester sündigt und braucht Vergebung. Sündlosigkeit ist nicht das Kriterium für einen Ältesten. Tadellosigkeit ist das Kriterium, dass wir immer schnell zum Herrn Jesus gehen und unsere Schuld bekennen. Und er hat 2 Jahre später oder innerhalb von 2 Jahren offensichtlich in den ganzen Gemeinden Älteste einsetzen können. Er hat diese Charaktereigenschaften gefunden in dieser Gemeinde. Aber wo ich eigentlich drauf, das war jetzt doch ein kleiner Exkurs, tut mir leid, was ich eigentlich sagen wollte ist, diese jungen Gläubigen mussten ermahnt werden, ihr Lieben, wir werden um das Evangelium willen, um den Herrn Jesus Christus willen, wir werden Erfolgung erleiden müssen. Das war nicht automatisch in ihrer Erwartungshaltung drin. So, das war in 47 bis 49 nach Christus. Und jetzt machen wir einen Riesensprung ans Ende der Dienstzeit vom Apostel Paulus. Das ist der Anfang des öffentlichen Wirkens. Und dieser Brief, der 2. Timotheusbrief, ist höchstwahrscheinlich der letzte Brief, den der Apostel Paulus jemals geschrieben hat, ungefähr 67 nach Christus, also 20 Jahre später. An wen schreibt er diesen Brief? Nicht alle auf einmal. An seinen Jünger Timotheus. Ich habe übrigens in der Predigtvorbereitung auch ständig in meinen Notizen geschrieben, an sein Kind im Glauben, Timotheus. Aber dann ist mir aufgefallen, das stimmt eigentlich gar nicht. Der ist ja durch seine Großmutter und durch seine Mutter schon mit dem Glauben vertraut gemacht worden. Also Timotheus als echtes Kind zu bezeichnen, ja, das stimmt zum einen, aber der hatte gläubige Vorfahren und die haben ihm auch schon das Evangelium bezeugt. Ja, also das nur mal am Rande. Aber dieser Timotheus, kam übrigens aus Lystra. Auf der 2. Missionsreise kehrt Paulus wieder in diese Städte, kommt auch wieder nach Lystra und ab Lystra schließt sich Timotheus dem Paulus an. Das heißt, Timotheus war relativ früh schon bei Paulus dabei, war sein Begleiter. Ja, die 2. Missionsreise habe ich jetzt leider nicht im Kopf, aber die war ein paar Jahre später, vielleicht 52 nach Christus, hat die begonnen. Und jetzt sind wir 67 nach Christus. Das ist mindestens 15 Jahre später. Und selbst diesem, und das ist jetzt der Punkt, selbst diesem Timotheus, der das alles erlebt hat, der die Verfolgung erlebt hat, der das ganz genau weiß, wisst ihr, was der in diesem Vermächtnisbrief des Apostels Paulus nochmal für eine Ermahnung braucht? der braucht nochmal die Ermahnung, Timotheus, du musst damit rechnen, dass du um deines Glaubens willen Bedrängnis, ja sogar Verfolgung erleiden wirst. Ihr Lieben, wenn selbst ein Timotheus diese Ermahnung brauchte, wisst ihr, wer die dann auch braucht? Du und ich. Ich brauche das auch. Ich bin nicht per Standardeinstellung leidensbereit für Christus. Nee, bin ich nicht. Und in Timotheus war es offensichtlich auch nicht. In Timotheus war sogar kleingläubig geworden. Ja, Christus hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, muss Paulus ihm schreiben, sondern der Kraft und der Liebe, auch für die Verfolger, und der Besonnenheit, der Zucht und Besonnenheit ist das Wort, was Paulus da gebraucht. Also es braucht offensichtlich diese Ermutigung, ja, dass man tatsächlich leidensbereit ist. Alle aber auch, die gottesfürchtig leben wollen, das ist unser Lernvers für diese Predigt. Ja. Alle aber, alle, nicht die meisten, alle aber auch, die gottesfürchtig leben wollen, werden verfolgt werden. So, die Frage, die sich natürlich stellt, ist, denkt nochmal an diese Missionsreise von dem Apostel Paulus. Woher nahm Paulus diesen Mut, immer wieder öffentlich aufzutreten, obwohl er wusste, mittlerweile geht es um sein Leben. Er hat nicht zurückgesteckt. Er ist in die Synagoge, in die, wenn ich das mal sagen darf, Höhle des Löwen gegangen und hat dort das Evangelium verkündigt. Und dann geht er zurück an diese Orte, die ihn vorher, wo die Menschen leben, die ihn vorher gesteinigt haben. Also das ist übernatürlich, das kann man nicht anders sagen, dieser Glaubensmut. Aber dieser Paulus ermahnt uns, den Timotheus und auch dich und mich, hey, wir müssen mutig sein, wir müssen damit rechnen, dass wir auch um des Herrn Jesus willen einiges einstecken müssen. Ja, ich kann auch ein praktisches Beispiel geben, heute in der Schule. Ja, manche haben die Schulzeit gerade mehr oder minder hinter sich, andere sind noch in der Schule. Ihr Lieben, wenn du dich in der Schule dazu bekennst, dass Gott alles geschaffen hat, zum sogenannten Kreationismus und nicht zur Evolution, da wirst du mal sehen, was du erlebst. Ja, ich habe Gott sei Dank einen Biologielehrer gehabt, der zwar nicht gläubig war, aber kein Evolutionist war. Es war einfach ein denkender Mensch, so würde ich ihn bezeichnen. Ja, der Herr Spaneel, er lebt nicht mehr. Aber der hat damals schon gesagt, ihr Lieben, also dass das alles so durch Zufall und so selbst entstanden sein soll, als Biologe, als ungläubiger Biologe, das kann nicht sein. Aber das ist die Ausnahme, ihr Lieben. Heute ist die vorherrschende Lehrmeinung, und das steht auch im Lehrplan, Evolution. Und wenn du dich zu was anderem bekennst in der Schule, dann erlebst du schon sowas wie Verfolgung. Ja? Oder zumindest wirst du geschmäht oder belächelt dafür, dass du so einen Blödsinn glaubst, dass es einen Gott gibt, der tatsächlich alles geschaffen hat. Ja? Gehen wir jetzt auch nicht drauf ein, keine Exkurse. Irgendwann mal gibt es mal eine Predigt zu Evolution und Schöpfung. So. Die Frage bleibt aber, woher nimmt dieser Apostel so eine Kraft, dass er das alles auf sich nimmt? Ja, und ich denke, die Antwort, und da halte ich es mit Tim Kelly, prüfendes Lesen, die Antwort steckt in diesem zweiten Timotheusbrief. Ich habe den zweiten Timotheusbrief während der Predigtvorbereitung mehrmals gelesen. Ja, vielleicht kennt jemand noch das Seminar mit Tim Kelly, ihr könnt es nachhören. Die Vorträge gibt es noch, prüfendes Lesen. Dazu gehört, dass man häufiger den Text liest und auf Wiederholungen achtet. Und ihr wisst ja, was mir aufgefallen ist. Ja, das Thema im zweiten Timotheusbrief ist Festhalten an der Wahrheit. So überschreibt es meine Studienbibel. Festhalten an der Wahrheit. Aber ich würde das noch ergänzen. Festhalten an der Wahrheit trotz Verfolgung oder trotz dem Leid der Verfolgung. Warum? Jetzt nehmen wir den zweiten Timotheusbrief und wir scannen jetzt mal schnell durch. Ja, wir können ihn jetzt nicht fünfmal lesen. Ich hatte mir sogar vorgenommen, wenigstens die erste Missionsreise mit euch zu lesen. Aber ich habe es gelassen. Es braucht einfach zu viel Zeit. Obwohl man das Vorlesen in der Gemeinde nicht versäumen sollte. Also ihr Lieben, die ihr Durchleitungen macht, statt vieles zu erzählen, könnt ihr einfach mal lesen. Das wird nie verkehrt. Ja, wenn ihr mal Druck habt und denkt, oh, ich bin so unvorbereitet, Das Wort Gottes ist immer vorbereitet und immer scharf und immer mächtig, bis ins Innerste vorzudringen. Dann lies einfach mal den 2. Timotheusbrief. Ist gar nicht schlimm als Einleitung. Also den ganzen Brief weiß ich jetzt nicht, wie lange der dauert. Aber die erste Missionsreise hätte fast 10 Minuten gedauert und das ging einfach nicht. So, aber jetzt gehen wir mal im Schnelldurchlauf durch den 2. Timotheusbrief und schaut mal, wie oft das vorkommt, dieses Thema. Vers 8, gleich im ersten Kapitel. Schäme dich nun nicht des Zeugnisses unseres Herrn, noch meiner, seines Gefangenen, sondern leide mit. Hier kommt zum ersten Mal das Wort leiden vor. Leide mit für das Evangelium nach der Kraft Gottes. Vers 12, um dieser Ursache willen leide ich dies auch, weil er als Herold und Apostel eingesetzt wurde und er schämt sich nicht, denn er weiß, wem er geglaubt hat. Kapitel 2, Vers 3, wieder der Aufruf, nimm teil an den Leiden. Überlegt mal, zum dritten Mal in diesem kurzen Brief, dieser Aufruf, nimm teil an den Leiden als ein guter Streiter Christi. Vers 9 im gleichen Kapitel 2, indem ich, also Vers 8, halte im Gedächtnis Jesus Christus, auferweckt aus den Toten, aus dem Samen Davids nach meinem Evangelium, über den Vers haben wir vor ein paar Wochen gepredigt, in diesem Christus, in diesem Evangelium, ich Leid ertrage bis zu den Fesseln wie ein Übeltäter. Vers 10, ich erdulde dies auch alles, um der Auserwählten willen. Vers 11, das Wort ist gewiss, denn wenn wir mitgestorben sind, werden wir auch mitleben, wenn wir ausharren. Ja, das ist ein anderes Wort für mitleiden, mitertragen. Und er stellt sich dann nochmal als Beispiel vor, das ist der Text oder der unmittelbare Kontext von unserem Predigtext, Kapitel 3, Vers 10. Du aber bist meiner Lehre gefolgt, meinem Lebenswandel, meinem Vorsatz, meinem Glauben, meinem Langmut, meiner Liebe, meinem Ausharren. Ausharren in was? In Leiden. Alle aber, Vers 12 dann, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Und dann nochmal zum Schluss im Kapitel 4, der Vers 5, du aber sei nüchtern in allem, ertrage Leid. Überleg mal, wie oft kommt hier der Aufruf des Apostels Paulus an sein Kind im Glauben oder an seinen Jünger im Glauben, ertrage bitte Leid, um Christus willen, um sein Evangelium willen. Ja, ich habe es 7-mal gezählt in diesem kurzen Brief und das ist jetzt der Inhalt der Predigt. Ja, wir schauen uns einfach diese 7 Stellen nochmal an und schauen im Kontext dieser 7 Stellen, und ihr könnt das gerne zu Hause für euch nochmal nachvollziehen. Ich will euch einfach nur zeigen, ja, wie das Handwerk aussah bei der Vorbereitung in der Predigtvorbereitung. Ja, ich will nicht reden, das Wort Gottes soll zu euch reden. Und jedes Mal an diesen 7 Stellen, wo Paulus aufruft den Timotheus, ertrage Leid um des Evangeliums willen, ertrage Leid um deines Herrn willen, jedes Mal bringt er ihm in diesem Kontext einen Grund, eine Motivation, die ihn angespornt hat, den Paulus, und die auch dich anspornen kann, um des Herrn Jesus willen Leid zu ertragen, Schmähungen zu ertragen. Der erste Grund, Kapitel 2, Entschuldigung, 2. Timotheus Kapitel 1, die Verse 8 und 9. Schäme dich nun nicht des Zeugnisses unseres Herrn, noch meiner, seines Gefangenen, sondern leide mit, für was? Leide mit für das Evangelium nach der Kraft Gottes. Und dann kann er nicht anders. Er redet ganz kurz von einer Zusammenfassung des Evangeliums. Vers 9, der hat uns errettet und berufen mit heiligem Ruf. Nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor Zeitalter ewig, bevor überhaupt die Zeit begann, gegeben worden ist. Also Paulus ruft den Timotheus auf, sei bereit zu leiden und du wirst leidensbereit, wenn du dir klar machst, was das Evangelium eigentlich ist. Das Evangelium ist nicht die Geschichte meiner Leistungsfähigkeit, dass ich so ein toller Ältester oder Christ war und es durch meine Leistung ja gen Himmel geschafft habe. Das Evangelium ist die Botschaft seiner unverdienten Gnade. Vor Zeitalter ewig hat er in Jesus Christus den Ratschluss verfasst, dich zu erlösen. und dich zu begnadigen, aus freien Stücken, nicht wegen deinem Werk, nicht weil du jetzt so eine tolle Nachfolge, selbst nachdem du zum Glauben gekommen bist, an den Tag legst. Einfach aus Gnade. Und wenn dir Gnade groß wird, bekommst du Kraft, auch dafür zu leiden. Du wirst sogar gnädig mit denen, die dich verfolgen, weil du weißt, du bist auch nicht besser. Wie viele haben dich schon geschnitten, um deines Glaubens willen. Aber du bist nicht besser. Du wärst genauso, wenn du nicht den Herrn Jesus kennen würdest und die Gnade, die er dir vor Zeitalter ewig geschenkt hat. Ja, denke an die Gnade des Evangeliums. Ja. Diese erste Liebe, ja, die muss immer wieder neu entzündet werden. Die kann erkalten. Ja. In den Sendschreiben warnt Paulus die Epheser davor, dass ja, sie die erste Liebe haben erkalten lassen. Das sollte nicht so sein. Und wenn das passiert, dann haben wir auch keinen Mut mehr, für Jesus Christus zu leiden. Die erste Liebe muss wachgehalten werden. Und wie? Indem ich immer wieder ans Kreuz schaue. Indem ich als Gläubiger, die Botschaft habt ihr von mir jetzt schon oft genug gehört, immer wieder das Evangelium anschaue. Und sich dort an dieser Liebe des Herrn Jesus meine Liebe immer wieder neu entzündet. Und dann werde ich auch Kraft haben, für diesen Herrn, der mich so geliebt hat, tatsächlich Schmähungen. Von Verfolgung können wir in Deutschland noch nicht reden. Aber Schmähungen zu ertragen. Aber es kann auch anders werden. Ein zweites Mal ruft Paulus den Timotheus auf, mit zu leiden, Vers 12. Um dieser Ursache willen leide ich dies auch, aber ich schäme mich nicht, denn ich weiß, wem ich geglaubt habe. Das zweite Mal ermutigt Paulus den Timotheus dazu, zu leidensbereit zu sein, nicht durch das Evangelium, sondern durch den Urheber des Evangeliums. Seht ihr das? Leide das, ja, um diese Ursache, leide mit und um diese Ursache willen leide ich dies auch, aber ich schäme mich nicht, denn, und jetzt kommt die Begründung, warum er bereitwillig leidet, denn ich weiß, wem ich geglaubt habe. Versteht, das Evangelium oder die Nachfolge ist nicht nur einfach der Glaube an ein Regelwerk oder ein Fürwahrhalten von Tatsachen. Die Nachfolge ist eine Beziehung, wem er weiß, wem er geglaubt hat, ist eine Beziehung zu einem auferstandenen Herrn. Und diese Beziehung zu dem auferstandenen Herrn wird dich bereit machen, für ihn zu leiden. Versteht ihr? Ihr könnt übrigens, deswegen habe ich euch den Zettel ausgeteilt, wenn ihr einen Stift habt, ich habe diese 7 Punkte aufgelistet auf diesem Zettel und ihr könnt euch zu dem Zettel in diesen 7 Punkten auch ein paar Notizen machen. Wenn ihr das nicht gewohnt seid, dann lasst es, weil dann wird es kompliziert. Aber alle die noch so im Studenten- und Schülermodus sind, ja, und die sich das bewahrt haben, die können ruhig da ihre Notizen machen. Paulus ermutigt uns, den Timotheus, die Gemeinden damals und auch uns heute, leidensbereit zu sein, nicht nur durch das Evangelium, sondern durch den Urheber des Evangeliums. Nicht nur das Wissen um die Gnade des Evangeliums schenkt uns Kraft, sondern auch die Beziehung zu Jesus Christus selbst, der für dich gelitten hat, gestorben ist und für dich das alles auf sich genommen hat. Die persönliche Beziehung zum Herrn des Evangeliums, der dich heute liebt, der heute die Gemeinschaft mit dir sucht. Das ist wichtig, auch wenn wir für den Herrn Jesus, unseren Mann oder unsere Frau stehen wollen. An wen glaubst du? An einen toten Märtyrer von vor 2000 Jahren oder an einen auferstandenen Herrn, mit dem du heute redest, der heute mit dir redet? Das ist nichts Mystisches. Ja, wenn du liest im Wort, redet der Herr Jesus zu dir. Und wenn du auf die Knie gehst und betest, dann redest du mit ihm. Du kannst jederzeit diese Gemeinschaft und sollst jederzeit diese Gemeinschaft mit ihm pflegen. Es ist eine persönliche Beziehung, die dir Kraft gibt. Schaut mal, geht nochmal auf diesen Vers 11 zu. Ihr müsst ein bisschen flexibel sein heute Morgen. 2. Timotheus Kapitel 3, Vers 11. Da heißt es, meine Verfolgungen, meinen Leiden, die mir in Antiochia, in Ikonion und Lystra, das haben wir auf der ersten Missionsreise nochmal Revue passieren lassen, widerfahren sind, diese Verfolgungen ertrug ich und aus allem hat der Herr mich gerettet. Das ist so wie der Psalm 23. Ja, der Herr Jesus Christus ist der Hirte aller Gläubigen. Aber wenn es durchs finstere Tal geht, da wird es auf einmal ganz persönlich. Und das ist hier das Gleiche. Paulus weiß, wer ihn gerettet hat. Christus hat ihn gerettet. Er lebt in dieser persönlichen Beziehung mit dem Herrn Jesus und nicht nur ein Folgen eines Kodexes oder eines Glaubensbekenntnisses von vor 2000 Jahren. Es ist eine lebendige Beziehung, die dir helfen wird, für diesen Herrn auch Schmähungen zu ertragen. Eine dritte Ermutigung, Kapitel 2 im 2. Timotheusbrief, die Verse 3 und 4. Da sagt Paulus zum dritten Mal: Nimm teil an den Leiden als ein guter Streiter Christi Jesu. Als ein guter Streiter Christi Jesu. Jetzt spricht er von deiner Rolle, von deiner Identität, von deinen Einstellungen, von deinen Zielen. Er erklärt das in Vers 4. Niemand, der Kriegsdienste leistet, verwickelt sich in die Beschäftigungen des Lebens. Das ist der Kern. Verwickelt sich in die Beschäftigungen des Lebens, damit er dem gefalle, der ihn angeworben hat. Wenn wir Bereitschaft zeigen wollen, für den Herrn Jesus zu leiden, dann müssen wir auch die richtigen Ziele im Leben haben. Ja, wenn es mein erstes Anliegen ist, für Christus zu leben, ihm wohlgefällig zu sein, dann wird es mir auch nicht so schwer fallen, für den Christus zu leiden. Aber wenn ich in dieser Welt einem Leben nachlaufe, und das ist übrigens auch wieder eine kleine Klammer auf, es ist nicht nur entweder oder. Unser Leben ist oft ein furchtbares Gemisch von beidem, Klammer zu. Aber wenn ich in meinem Leben immer wieder für mich selbst leben möchte, für meine eigene Ehre, wenn ich mich der Welt anpasse und auch sagen möchte, mein Haus, mein Auto, mein Boot, manche von euch kennen vielleicht noch diese Sparkassenwerbung oder was auch immer, kann auch Raiffeisen sein, ist egal. Ja, nee, die machen den Weg frei, die waren besser. Dann fällt es mir natürlich schwer zu leiden für Christus. Ja, zu leben ist Christus, sagt Paulus, und zu sterben ist Gewinn. Wenn du jetzt in deinem Leben etwas anderes einsetzt, dann ist Sterben nie wieder Gewinn. Wenn für dich zu leben dein Auto ist, dann ist Sterben kein Gewinn. Wenn dich zu leben deine Ehe oder deine Familie ist, das ist ein hartes Beispiel, aber das ist nicht der Sinn des Lebens, dann ist Sterben kein Gewinn. Wenn dich für zu leben Karriere ist, dann ist Sterben kein Gewinn. Wenn dich zu leben Ehre bei den Menschen ist, Menschen fürchten, was ein großes Thema in meinem Leben ist, dann ist Sterben kein Gewinn, wenn du die Anerkennung der Menschen suchst. Aber wenn du tatsächlich, und das ist die Ermahnung hier, wie einer, der Kriegsdienste leistet, du dich nicht in die Belange dieses Lebens verstricken lässt, sondern wirklich exklusiv für den denkst und lebst, der für dich sein Leben gegeben hat, dann ist sogar Sterben Gewinn. Dann stehst du vor dem, auf den du dich dein ganzes Leben lang gefreut hast. Aber wenn ich dieses Alte, und es ist nicht nur entweder oder, ihr Lieben, ich selbst erlebe immer wieder Bereiche in meinem Leben und tue auch Buße darüber, schäme mich davor, vor dem Herrn und manchmal auch vor Menschen, und tu Buße darüber, aber wie oft sehe ich Bereiche in meinem Leben, je älter du wirst, umso mehr siehst du wahrscheinlich, wo du eben nicht so exklusiv wie ein Soldat für den Herrn Jesus lebst. Und das macht es schwer, für den Herrn Jesus zu leiden. Ja. Johannes 15, Vers 19, wir haben gar keine Zeit, noch irgendwo in eine Bibelstelle dazu zu nehmen. Und ich bin auch von einer lieben Schwester mal ermahnt worden, nicht so viele Bibelstellen benutzen. Das macht so viel durcheinander. Und ich höre da drauf, ich habe noch nicht so viele Bibelstellen hoffentlich heute benutzt. Aber eine will ich doch nennen, Johannes 15, Vers 19. Wärt ihr von der Welt, sagte Herr Jesus, so hätte die Welt euch und das hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid. Du bist nicht mehr von der Welt. Du gehörst nicht mehr in dieses System. Ja, du bist in der Welt, aber du bist nicht mehr von der Welt. Du hast ein anderes Bürgerrecht. Du bist Himmelsbürger geworden. Und für diese Ordnung sollst du leben. Ihr seid nicht mehr von der Welt, sondern weil ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Eine vierte Ermutigung für entmutigende Zeiten finden wir im 2. Timotheusbrief, Kapitel 2, die Verse 8 und 9. Ja, im Vers 9 heißt es doch, indem ich Leid ertrage. Dann müssen wir zurückgehen Auf was bezieht sich dieses in dem ich Leider trage? Auf den Vers 8. Halte im Gedächtnis Jesus Christus, auferweckt aus den Toten, aus dem Samen Davids, nach meinem Evangelium. Wenn ihr wissen wollt, was diese Verse bedeuten, dann geht mal auf den YouTube-Kanal der Bibelgemeinde Nordrhön und schaut euch die Predigt von ein paar Wochen an, ja, vom Alex Sawatzki und vom Sebastian und auch von jemandem. Da sind nämlich die drei Teile dieses Verses ausgelegt worden. Ich fasse es zusammen. Paulus sagt, das Wesen des Herrn Jesus Christus gibt dir auch Mut in entmutigen Zeiten. Das Wesen, nicht nur die Person, sondern auch sein Wesen. Ja, halte im Gedächtnis Jesus Christus. Paulus, wenn er sagt, halte im Gedächtnis Jesus Christus, sagt nicht zu Timotheus, pass auf, dass du Christus nicht vergisst. Das ist ausgeschlossen, das ist unmöglich. Ein Christ kann Jesus Christus nicht vergessen. Darum geht's nicht. Sondern halte sein Wesen im Gedächtnis. Jesus Christus ist der Auferstandene, der auferweckt ist aus den Toten. Er ist der Lebendige. Halte das im Gedächtnis. Du dienst keinem toten Christus. Halte im Gedächtnis, dass Jesus Christus der König ist, aus dem Samen Davids. Das ist nicht irgendjemand. Das ist der König der Könige und der Herr der Herren. Und wenn du das im Gedächtnis behältst, wirst du leidensbereiter. Und halte auch im Gedächtnis dieses Evangelium, nach meinem Evangelium. Nicht irgendein Evangelium, wir haben schon darüber geredet, sondern meinem Evangelium, das dieser Christus gestiftet hat. Und wenn wir das vor Augen haben, das Wesen des Herrn Jesus, dann macht uns das leidensbereit. Eine fünfte, ich muss ein bisschen schneller gehen, aber ich denke, es ist nachvollziehbar. Eine fünfte Ermutigung für entmutigende Zeiten oder für Zeiten sogar der Bedrängnis oder der Verfolgung gibt Paulus im Kapitel 2, Vers 10. Da schreibt er, deswegen erdulde ich dies alles. Und jetzt kommt ein fünfter Grund, und das ist hochinteressant, um der Auserwählten willen. Das ist ein interessantes Motiv, oder? Paulus nimmt auch diese ganzen Leiden auf sich, um der Auserwählten willen. Keine Angst, es geht in dieser Predigt nicht um Auserwählung. Unsere Gemeinde lehrt beides. Ja, wir glauben, dass Gott vor Grundlegung der Welt Menschen zum Heil erwählt hat. Aber wir glauben, und das wird übrigens durch diesen Vers hier gestützt, beides. Wir glauben daran, dass Gott es sich auch erwählt hat, dass ohne die Verkündigung niemand zum Glauben kommt. Römer 10, Vers 14. Ja, wie sollen sie denn an dieses Evangelium glauben, wenn keiner hingeht und ihnen dieses Evangelium predigt? Und das ist die Logik, diese doppelte Logik, der Paulus hier folgt. Ja, es lohnt sich zu evangelisieren. Warum? Weil wir haben den Rückenwind des Herrn Jesus Christus. Er zieht die Menschen. Ohne ihn kommt niemand zum Glauben. Aber wir müssen auch evangelisieren, weil ohne Evangelisation kommt niemand zum Glauben. Und deswegen sagt Paulus, um der Auserwählten willen erleide ich das alles. Ja, ich gehe da weiterhin, ich predige weiter in Lystra, in Ikonion und in Antiochia das Evangelium, damit die Auserwählten dort tatsächlich zum Glauben kommen. Ja, das ist eine weitere Motivation, die auch dich motivieren sollte. Der Herr Jesus Christus hat die Seinen, auch in deinem Umfeld. Ja, und er hat niemanden ein Kreuz auf die Stirn oder auf den Rücken gemacht, um den musst du dich kümmern und um den nicht. Das weißt du gar nicht. Und deswegen musst du allen Menschen treu das Evangelium verkündigen, auch wenn es für dich Schmähung oder Verfolgung eines Tages bedeutet. Ja, es gibt auch Deutsche, die haben um des Herrn willen ihr Leben gelassen. Ja, ich habe jetzt leider die Namen nicht mehr parat, aber manche von euch kannten sie sogar persönlich, weil sie Schülerinnen an der Bibelschule Prage waren. Die sind in diese Länder gegangen, wo tatsächlich noch echte Verfolgung herrscht und sie mussten um des Herrn Jesus willen ihr Leben lassen. Und sie haben das getan. Warum? Weil sie wollten, dass Menschen zum Glauben an den Herrn Jesus kommt. Und das ist ein Motiv auch für uns heute, dass wir bitte nicht zurückstecken, sondern dass wir uns mindestens hier und heute freimütig zu diesem Herrn und seinem Evangelium bekennen, allein durch diese Anwesenheit. Ich habe mir überlegt, ob ich das überhaupt sagen soll, aber jetzt sage ich es doch ganz, ganz vorsichtig. Hast du dich schon mal dafür geschämt, hier zu sitzen seitdem wir einen Livestream haben? Das solltest du nicht. Ihr Lieben, ich stehe sogar hinter der Kanzel, vor dieser Kamera, und ich schäme mich nicht, dieses Evangelium zu bekennen. Der Herr Jesus Christus ist der Herr der Herren, ist der König der Könige. Er hat alles gemacht, alles besteht durch ihn und alles wird auch durch ihn und nur durch ihn erlöst, weil er der Sohn Gottes ist, weil er Gott selber ist und sein Leben für dich und mich und für alle Menschen am Kreuz von Golgatha vor 2000 Jahren gegeben hat. Und wenn du heute Morgen zuschaust und noch nicht dort angekommen bist, es ist so einfach, es ist so einfach. Du musst nur deinem Stolz ja den Stoß geben und den Herrn Jesus Christus tatsächlich als seinem Herrn und Heiland vertrauen. Und wir, bitteschön, das war eigentlich, wovon ich gerade gesprochen habe, wir sollten uns bitteschön nicht schämen, hier zu sitzen und vielleicht auch mal gesehen zu werden, dass wir an dieses Evangelium, an diesen Herrn glauben. Ein sechster, und es sind nur 7 Gründe, wir kommen zum Schluss. Ein sechster Grund, warum man leidensbereit sein sollte, nennt Paulus in 2. Timotheus 2, die Verse 11 und vor allem 12a. Da heißt es, denn das Wort ist gewiss, denn wenn wir mitgestorben sind, werden wir auch mitleben. Wenn wir, und jetzt kommt wieder dieses Wort, mitleiden oder mit ausharren, werden wir auch mitherrschen. Die, die ihre Bibel ganz gut kennen, die wissen, auf was ich anspiele. Ja, du musst gar nicht bis zur Offenbarung gehen ans Ende. Du weißt schon aus dem Korintherbrief im Kapitel 6, da ermahnt Paulus die Korinther, wisst ihr nicht, dass wir sogar Engel richten werden? Das ist eine Form von Herrschaft, die Gläubige in dem tausendjährigen Reich ausüben werden. Aber ich glaube, Paulus bezieht sich hier auch auf das Ende der Zeiten in Offenbarung 20, Vers 4. Daraus wissen wir, dass zumindest Märtyrer, also die tatsächlich bereit waren, um des Herrn Willen zu sterben, ihr Leben hinzugeben, dass sie auf Thronen sitzen werden und mitrichten werden mit dem Herrn Jesus Christus. Und das sollte, ich meine, das weiß ich nicht, ja, die wenigsten von uns werden im Märtyrertod sterben, aber grundsätzlich, ihr Lieben, dieses Prinzip, was hier drin steckt, die zukünftigen Dinge sollten uns motivieren, jetzt hier und heute anders zu leben und auch leidensbereit zu sein. So wie Paulus den Korinthern schreibt, das fällt nicht ins Gewicht. Auch wenn wir jetzt eine Zeit lang leiden sollten, ja, Kapitel 3 am Ende von seinem Brief an die Korinther, auch wenn wir jetzt eine Zeit lang leiden sollten, das ist nichts im Vergleich zu der Herrlichkeit, die eines Tages geoffenbart werden wird. Du musst mehr an das denken, was noch kommen wird. Und nicht einfach nur an diese ja, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 Jahre, Johannes, ja, 92 Jahre. Ja, manche dürfen so lange dem Herrn Jesus dienen und in Kraft sogar, wie ein junger Adler, sich zu dem Herrn bekennen. Aber selbst die 90 Jahre fallen nicht ins Gewicht gegenüber der Herrlichkeit, die in Ewigkeit auf dich wartet. Und der Franz darf in dieser Herrlichkeit schon leben. Das sollte uns motivieren, diese Herrlichkeit, die auf uns alle nicht wegen uns und unserem tollen Lauf, sondern wegen Christus und seiner Stärke wartet. Das sollte uns motivieren, jetzt ermutigt zu sein. Auch wenn wir Entmutigungen erleben, weil wir lange vielleicht auf unsere Kinder warten oder auf unsere Lieben warten, ja, Männer, Eltern, dass sie zum Glauben kommen. Das ist auch, das ist keine Verfolgung, aber das sind auch leidvolle Zeiten. Sei ermutigt. Ja, der Herr Jesus weiß, was er tut und am Ende wird er jede Träne abwischen. So, und der letzte Punkt, den nennt Paulus in sich selbst. Das ist unser Predigttext, Kapitel 3, Vers 10. Du aber bist meiner Lehre gefolgt, meinem Lebenswandel, meinem Vorsatz, meinem Glauben, meiner Langmut, meiner Liebe, meinem Ausharren. Also es kann nicht deutlicher sein. Ein siebter Punkt, ein siebtes Motiv, eine siebte Ermutigung in entmutigenden Zeiten oder auch sogar in Verfolgungszeiten sind andere Christen, die vor uns gelaufen sind. Paulus stellt sich selbst als Vorbild dar und er soll eben diesem Vorbild folgen, dieser junge Timotheus. Ja, das Gleiche sagt er nochmal im Kapitel 4, die Verse 5 bis 8. Ja, du ertrage Leid, sei nüchtern, ertrage Leid, tue das Werk eines Evangelisten, vollbringe deinen Dienst, denn ich werde schon als Trankopfer gesprengt und die Zeit meines Abscheidens steht vor mir. Aber, jetzt kommt's, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den Glauben bewahrt und fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir als Belohnung geben wird. Andere, die vor uns diesen Glaubensmut bewiesen haben, die sollen uns als Ermutigung dienen. Das sagt Paulus auch ganz deutlich in diesem zweiten Timotheusbrief an seinen Sohn des Glaubens oder Jünger des Glaubens, der in Gefahr stand, zu straucheln, ja, und zurückzutreten und nicht mehr so leidensbereit zu sein. Ob der Verfolgung, die sich ja dann noch hunderte von Jahren bis ins dritte Jahrhundert übelst fortgezogen hat und die heute auch in vielen Ländern tobt. Ihr Lieben, wir können uns heute viel mehr Glaubenshelden vornehmen, als das der Timotheus konnte. Das Evangelium war noch ganz frisch und es gab noch nicht so viele Glaubenshelden und Märtyrer. Ja, ich habe nicht um Erlaubnis gebeten, aber ich mache es jetzt einfach mal. Wenn ihr da Nachhilfe braucht, dann wendet euch an den Benjamin Uhr. Der Benjamin liebt Biografien und er hat schon ganz viele Biografien in seinem Leben gelesen von Glaubenshelden. Und die waren bereit, um des Herrn Jesus willen ihr Leben einzusetzen. Und das motiviert uns auch. Ja, wenn du sowas liest, ich habe das selbst nicht so oft erlebt wie du, du hast schon häufiger erlebt, aber das motiviert, das kannst du bestimmt bezeugen, ja, wirklich ganze Sache zu machen und sich hinzugeben und auch Schmähungen zu ertragen. Die Liste der Namen wäre endlos. Ich habe mir überlegt, soll ich überhaupt anfangen, soll ich ihn Jim Elliot nennen und seine Kollegen, die für den Herrn Jesus ihr Leben gegeben haben. Ja, oder soll man auch ganz aktuelle Beispiele wie eine Corrie ten Boom und ihre Schwester Betsy erwähnen? Oder vielleicht mal als Hilfe für euch ein Buch vom CSV, Treue und Hingabe. Weil es sind nicht so alle wie Benjamin Uhr, die eine Biografie nach der anderen lesen können mit 300 oder 240 Seiten. Ich darf das, er lächelt noch. Vielleicht brauchst du mehr wie ich, mehr eine Zusammenfassung von diesen Glaubenshelden, dann ist das ein super Buch. Treue und Hingabe vom CSV, da sind dann Namen und Biografien von David Brainerd, dem Freund der Indianer oder William Carey oder Adoniram Judson oder auch Johannes Meyer, John Payton und viele andere. Eric Little, ein ganz aktuelles Beispiel, ja, der auch um des Herrn Jesus willen gelitten hat und manche Sachen nicht gemacht hat in seinem Sport. Der hat die Prioritäten richtig gesetzt. Der hat gekämpft, aber der hat rechtmäßig gekämpft. Oder ein Buch vom CMD, jüngst erschienen, soweit ich weiß, Die Wahrheit ist untödlich. Balthasar Hubmaier hat sein Leben im 16. Jahrhundert während der Reformation gegeben, aber er hat es im Glauben an den Herrn Jesus gegeben. So, jetzt kommen wir zum Schluss. Es gab mit Sicherheit keinen besseren wie Paulus, der die Gemeinde und auch uns heute und dich heute darüber hätte belehren können, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen müssen. Und diese Predigt sollte nicht nur eine Ermahnung sein, auch in der heutigen Zeit, wo es eigentlich noch super einfach für uns ist, den Herrn Jesus Christus zu bezeugen. Diese Predigt sollte nicht nur eine Ermahnung sein, Flagge zu zeigen, hier zu sitzen, darfst dich gern mal rumdrehen. Ja, nein, das war jetzt keine Aufforderung. Sondern diese Predigt sollte auch eine Ermutigung sein, so wie es Paulus gemacht hat. Der hat nicht nur ermahnt, der hat ermutigt. Der hat 7 Ermutigungen, die ich jetzt finden konnte, in diesem Brief dem jungen Paulus, der gezweifelt hat, der gezögert hat, hat ihm 7 Ermutigungen mit auf den Weg gegeben. Die Gnade des Evangeliums motiviert dich, in schwierigen Zeiten für den Herrn Jesus ein Zeugnis zu sein. Die Person des Herrn Jesus Christus, eine geistliche Einstellung und Zielsetzung, eben den Lauf wie ein Soldat zu laufen und sich nicht zu verstricken. Das Wesen des Herrn Jesus, er ist der König. Die Rettung der Auserwählten, der Herr tut sein Werk und möchte dich dazu gebrauchen. Das Bewusstsein für die zukünftigen Dinge und auch das Vorbild der Christen vor uns. Denn ihr Lieben, und das muss uns klar sein, die wir doch ein bisschen weichgespült sind in dieser westlichen Welt, der Herr Jesus Christus Und das Evangelium wird immer ein Anstoß sein. Ja, wir dürfen auf der einen Seite kein unnötiger Anstoß sein. Das sind wir leider auch manchmal. Ja, wir sind so ein bisschen gesetzlich und wollen den Ungläubigen zeigen, was wir doch für tolle Christen sind. Das ist nicht der Anstoß, zu dem wir hier ermutigt werden, sozusagen. Aber das Evangelium und der Herr Jesus wird immer ein Skandal, ein Skandalos, ein Ärgernis, ein Stolperstein sein. Ja, das wisst ihr, Römer 9, Vers 33 oder Matthäus 15, Vers 12. Das Evangelium, mal in heutigen Deutsch ausgedrückt, es wird nie benutzerfreundlich sein. Wir müssen damit rechnen, wenn wir diese Torheit des Evangeliums heute verkündigen, dass das aufgeklärte, postmoderne Menschen nicht annehmen werden, nicht sofort annehmen werden und dich auch schmähen werden. Aber das sollte dich nicht hindern. Ein mutiger, treuer Zeuge zu sein, so wie Paulus uns das zuruft. Alle aber auch, die gottesfürchtig leben wollen, in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Amen. Lass uns noch aufstehen und ich bete noch mit uns. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort, wir danken dir für deine Ermahnung, aber auch vor allem für deine Ermutigung, die du uns durch Paulus zukommen lässt, die er dem Timotheus damals gegeben hat, ja, dass wir wirklich allen Grund haben, dich zu bekennen, für dich zu leben, ja, nicht zurückzustecken, die Prioritäten auch richtig zu setzen, um deines Willens und in der Gemeinschaft mit dir dich zu bezeugen, dein Evangelium zu bezeugen, auch in dieser feindseligen Welt, wo Bedrängnis und Verfolgung vielleicht ganz anders daherkommt. Hilf uns, Herr, wirklich motiviert zu sein, in guter Gemeinschaft mit dir zu leben, damit zu rechnen, dass wir auch ja, Schmähung oder Verfolgung erleben. Aber danke, Herr, dass wir dich an unserer Seite haben, dass wir dich als Vorbild haben. Und danke, dass du ja wirklich ein feiner, hoher Priester bist, der sich auch für uns verwendet, auch wenn wir versagt haben, wenn wir dich nicht bekannt haben. Du bist treu, selbst wenn wir untreu sind. Und darüber wollen wir dich loben und preisen und dich weiterhin um deine Hilfe für unseren Glaubenslauf bitten. Dir zur Ehre, Herr. Amen.